Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine mal wieder. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich in diesem Jahr wirklich ganz bewusst Menschen in diesen Raum einlade, die mir wichtig sind, die eine Botschaft haben, die auch einen Beitrag leisten für so viele Menschen, und die mich einfach berühren. Ja, herzlich willkommen zu Synchron hier. Mach es wie immer. Lausche einfach, mach's dir gemütlich, sei da, wo du jetzt gerade bist. Wenn du spazieren gehst, dann nimm uns mit auf deinen Ohren. Wenn du gerade Auto fährst, dann genieß deinen Blick. Und wenn du wirklich auch ganz bewusst hier eintauchst und sitzt und lauschst, dann ist das auch genau richtig. Ja, wir lassen uns treiben von dem, was gesagt werden will, wie immer. Es gibt also kein Skript, es gibt ein Gefühl für mich, für Jacqueline. Ich sage schon mal gleich deinen Namen. Und dieses Gefühl ist immer mein Leitfaden. Das heißt, ich verbinde mich, einfach um mal kurz zu erzählen, wie ich mich darauf vorbereite. Ich verbinde mich mit dem Menschen, mit dem ich jetzt einfach eine Zeit verbringen darf und fühle dahin, wer ist sie für mich? Was hat sie für mich getan? Was bedeutet sie für mich? Und ja, was will gesagt werden von meiner Seite? Und dann, genau, öffne ich den Raum und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Also erstmal von Herzen willkommen, liebe Jacqueline Neukamm-Weber. Oh ja, da müssen wir ein bisschen. Ja, genau, Neukamm-Hofmann. Ich sage das immer, weil dein ehemaliger, wie war das? Dein ehemaliger da. Also, hallo erstmal von meiner Seite aus. Die Kanzlei heißt Neukamm-Weber, weil mein
Genau.
Kollege Weber
Ja,
heißt.
jedes Mal passiert
Genau.
mir das. Also,
Neukamm-Hofmann.
und schon sind wir mittendrin, weil Jacqueline, ich stell dich kurz vor.
Ja.
Jacqueline ist ja Anwältin, hat Jura studiert und du bist vor allem im Bereich Familienrecht und
Erbrecht.
Erbrecht tätig. Und ja, ganz was anderes heute mal, weil mit so jemandem habe ich noch nie Podcast gesprochen, aber vor allem bist du Mensch
Ja.
und bist Mama, bist auch geschieden.
Ja.
Und warum kenne ich Jacqueline? Es gibt zwei Gründe. Also warum ich sie ursprünglich kenne, erzähle ich gleich, aber warum ich sie jetzt gerade so intensiv in meinem Leben hatte, ist, weil ich ja eine Scheidung durchgemacht habe und Jacqueline mir zur Seite stand und mich begleitet hat und mich fantastisch beraten hat. Und damit meine ich nicht aus monetären Gründen vordergründig, sondern vor allem aus menschlichen Gründen. Und darüber wollen wir reden, denn du bist anders als andere
Ja.
und machst es anders. Und ich glaube, wenn man in seinem Leben juristischen Beistand braucht, ist das immer eine Situation, die man sich vielleicht nicht unbedingt selber so herbeisehnt oder wünscht, sondern das sind immer Gründe, die schwierig sind. Und dann Menschen zu haben, die man fühlt und wo man weiß, okay, das ist gut und richtig. Es gibt, glaube ich, nichts Wertvolleres.
Das ist schön, wie du das so sagst.
Ja, also ich mag kurz erzählen, oder magst es du erzählen, woher wir uns ursprünglich kennen?
Wir kennen uns ursprünglich von deiner
Okay.
ersten Zeit als Yoga-Trainerin. Da
Ja.
bin ich in deinen Raum für dich, hieß es noch, ne?
Mhm.
Und immer Montagabend, glaube ich, war das, zu Yoga. Move to Feel.
Yoga,
Genau.
Yoga, ganz genau.
Genau.
Gibt es tatsächlich immer noch Montagabend? Und es ist bestimmt schon, weiß ich nicht, 10 Jahre, 15 Jahre her.
Ja.
Ja. Und damals wusste ich gar nicht, dass Jacqueline Anwältin ist, weil ich weiß das ja immer gar nicht, wer was ist. Ich sehe ja nur die Menschen und mag die Menschen, weil ich mag eigentlich alle, die kommen, weil es ist ja immer auch so dieses Prinzip von Resonanz. Man geht ja nur dahin, wo man
Ja.
irgendwie andockt und wenn man sich nicht wohlfühlt, kommt man vielleicht einmal und kommt nie wieder. Aber im Normalfall finden sich die Menschen schon, die irgendwie zusammenpassen. Und so war das bei dir auch. Ich habe erst nach, ich weiß nicht, nach ein paar Monaten erst erfahren, dass du Anwältin bist. Und dachte mir dann wirklich so, wenn ich einmal in meinem Leben eine Anwältin brauche, dann wird es Jacqueline sein. Und so war es dann viele Jahre später. Wir haben uns dann auch
Ja,
lang nicht gesehen,
das stimmt.
weil wir haben jetzt keine Hobbys, die uns irgendwie
Nee.
verbinden. Und wir wohnen zwar in der Nähe, aber dass wir uns mal so getroffen hätten, passiert einfach weniger.
Richtig.
Und dann war es klar, okay, ich nehme Kontakt auf. Und für Jacqueline, wie war es für dich? War das für dich ganz, ganz klar gleich, okay, mache ich? Oder war es erst mal so, ui, jetzt schauen wir mal.
Also es ist leichter, ein Mandat zu betreuen, wo man die Leute nicht persönlich kennt. Weil, wenn man jemanden gut kennt, dann will man es natürlich besonders gut machen, besonders richtig machen, besonders, also man ist vielleicht auch ein bisschen subjektiver. Ja,
und natürlich noch empathischer. Und das macht es manchmal trotzdem schwerer,
Ja.
weil ich spüre viel, ich spüre auch die Gefühle von meinem Gegenüber. Und wenn du jemanden noch ganz privat kennst, ist es manchmal noch schwerer auszuhalten.
Ja, weil du tauchst natürlich ganz tief ein in die Geschichten, die dir begegnen. Du tauchst ganz tief ein in die Abgründe der Menschen,
Ja.
weil da zeigt sich ja auch ein Stück weit, wie geht man mit Krisen um? Was macht man? Ne? Dann gibt es wieder dieses Prinzip von, wird man starr, wird man aggressiv oder rennt man weg? Und das ist ja immer so dieses Prinzip, das wir alle bedienen, wenn wir Angst haben. Und da kommst du natürlich in die Begegnung mit Menschen an seinen Abgründen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Oder also großer Respekt für den Job, den du machst. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das könnte, vermutlich nicht, weil ich da denke ich, mich nicht so gut abgrenzen könnte. Wie geht's dir damit? Was nimmst du viel nach Hause von all dem, was dir da begegnet?
Es kommt drauf an. Also, das musste ich lernen. Ich habe meine Zulassung seit Ende 2008, wenn ich richtig bin. Und am Anfang ist mir das gar nicht gelungen. Das musste ich wirklich lernen. Wobei es mir heute oft bei Kindern nicht gelingt. Also, ich bin oft Verfahrensbeistand vom Gericht bestellt als Anwältin der Kinder. Und das Leid von den Kindern, das nehme ich tatsächlich oft mit nach Hause. Das dauert dann einfach, da reicht die halbe Stunde Autofahrt nicht, dass ich mich davon wieder abgrenzen kann. Das spüre ich lange nach. Aber sonst, wenn es um Geld geht, geht es relativ einfach. Das kann ich einfach Geld. Die Leute sollen um Geld streiten, das ist völlig wurscht. Aber wenn es um die Menschen geht, fällt es mir manchmal schwer, ja.
Ja, wir haben ja im Vorfeld auch mal kurz gesprochen, und da habe ich dich ja auch gefragt, was machst du am liebsten? Also an deinem Job, was magst du besonders? Und dann hast du auch wirklich einen ganz besonderen Satz gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Du sagtest sowas wie, ich bin so, also ich weiß den Wortlaut jetzt auch nicht mehr genau, aber es kam bei mir an wie sowas wie, ich bin die Schützerin für die Kinder. Sowas hast du gesagt in die
Ja.
Richtung. Und das hat mich mega berührt, weil ich das, es ist ja, weißt du, das eine ist ja, man stellt sich rechtlich dahin und vertritt die Familien oder die Kinder, aber das andere ist ja wirklich auch, ich bin jetzt wichtig, ich bin ein wichtiger Baustein in der Entwicklung des Kindes gerade, weil ich Halt gebe oder Sicherheit gebe oder weil ich da auch schaue, dass ich was bewirken kann in eine Richtung, dass es dem Kind nachher oder den Kindern nachher besser geht. Warum ist das so?
Also, vielleicht muss ich kurz umreißen, was ich als Verfahrensbeistand
Genau,
mache. Also
ja.
ich werde in einem Sorgerechts- oder in einem Umgangsrechtsstreit vom Gericht bestellt als Anwalt der Kinder. Besuche die Kinder dann zu Hause, die lernen mich kennen alleine. Also ich rede eigentlich immer in den Kinderzimmern mit den Kindern, weil das den Kindern da leichter fällt. Und sich zu öffnen. Und ich gehe dann auch immer mit den Kindern auf den Boden, auf die gleiche Ebene und versuche Zugang zu ihnen zu kriegen. Und manche öffnen sich gleich und manche erst später. Und ich begleite die durch dieses Gerichtsverfahren, weil sie müssen ja dann im Worst Case auch noch von der Richterin angehört werden. Sie müssen vom Jugendamt angehört werden. Und ich gehe mit ihnen zur Richterin oder zum Richter und bin da und sie kennen mich schon. Und sie sehen mich ja idealerweise einmal beim Papa, einmal bei der Mama. Und dann gehe ich mit ihnen zum Gericht. Und dann haben die jemanden an ihrer Seite, den sie kennen.
Indem sie auch ein Stück
Und
weit vertrauen, sicherlich, ja.
ja. Und ich bin in der Gerichtsverhandlung dabei. Da sind die Kinder nicht mehr dabei. Und da mache ich halt den Mund auf. Und das ist meine Aufgabe. Und das nehme ich auch wirklich sehr, sehr ernst, dass sich einfach was verändert für diese kleinen Zwerge, die da reingeschmissen werden, weil die Eltern sich nicht mehr verstehen und können ja sich gar nicht wehren, die können gar nichts dagegen tun.
Also danke, dass du das so sagst. Und da mag ich tatsächlich noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil für mich war so die größte Angst, also meine größte Angst war so, wie ich so die Entscheidung getroffen habe, ich verlasse meinen Mann. Das war, dass wir das nicht hinbekommen, außergerichtlich zu lösen. Also das heißt, meine größte Angst war wirklich, dass dann meine Kinder irgendwie im Gericht sprechen müssen oder dass eben sowas passiert, dass dann ein Jugendamt prüfen muss, wie man sich jetzt einigt, weil man es nicht auf die Kette kriegt, sich zu einigen. Und das war meine größte Befürchtung. Am Anfang gar nicht, weil da ist man sich ja irgendwie noch sicher, wenn man sich so anfängt zu trennen, da redet man ja noch einigermaßen viel und versucht irgendwie einen Konsens zu finden. Wir hatten damals auch noch eine Mediation vorgeschaltet, bevor ich dich überhaupt kontaktiert hatte. Und ich hatte wirklich das Gefühl, nee, wir machen das gut. Und wir haben einfach auch immer beide gesagt, niemals auf dem Rücken der Kinder. Ich vermute mal, das sagt fast jeder. Und am Ende des Tages, nee, naja, okay, du darfst da gleich noch was dazu sagen. Und am Ende des Tages haben wir das glücklicherweise auch so geschafft. Und ich muss auch wirklich sagen, bis heute, dass wir das mit den Kindern gut hinbekommen. Und trotzdem ist es nicht leicht, weil es passieren unterschwellige Dinge. Es werden Kinder oft instrumentalisiert oder vorgeschaltet. Und man spricht nicht mit dem anderen, sondern über das Kind, mit dem Partner. Und solche Sachen passieren dann und die sind sehr unschön. Aber du bist natürlich in Brennpunkten. Das heißt, da sind ja Eltern, die sich anschreien, die miteinander auf eine Art und Weise umgehen, die einfach total kriegerisch ist oder unangenehm ist. Und die Kinder sind mittendrin in diesem Feuer und müssen das ertragen und wissen überhaupt nicht, wo sie hin sollen, wo sie noch Halt finden. Und das stelle ich mir fürchterlich vor. Und ja, wie hält man das aus, Jacqueline? Also was ist so deine Haltung, wenn du jetzt da beim Jugendamt bestellt wirst und das machen musst und weißt eigentlich auch nicht, was dich hinter dieser Türe erwartet? Und du kriegst mit, es geht hier gar nicht gut.
Also bestellen tut mich das Gericht nicht, das
Ach
Jugendamt.
so,
Das Jugendamt
sorry.
ist auch mit im Verfahren drin. Also tatsächlich kann ich ja nichts für die Situation. Also ich kann nichts für diese Trennung, ich kann nichts für diese Situation, in die die Eltern diese Kinder gebracht haben. Aber ich kann versuchen, das in die richtige Richtung zu lenken. Und ich kann die Eltern im Gerichtsverfahren auch wirklich dazu ermutigen, dass sie sich zusammenreißen sollen, dass sie auf eine Elternebene kommen sollen. Und die meisten haben das gar nicht verstanden, dass sie noch auf der Paarebene sind und dass sie zu dieser Elternebene kommen müssen und dass sie auch erst.
Erklär das mal bitte genauer, das finde ich total spannend.
Also wenn sich ein Paar trennt, dann fühlt sich ja mindestens einer verletzt, wenn nicht beide. Und dann findet dieser Schlagabtausch statt. Also man arbeitet die ganze Ehe auf, wirft dem einen das vor, der andere wirft einem das vor. Und dann, man will sich eigentlich nur verletzen und den Schmerz, den man selber spürt, dem anderen zufügen. So, und mittendrin stehen diese kleinen Kinder. Und was die Leute nicht wissen oder was ihnen da nicht klar ist, ist, dass sie eigentlich damit ihren Kindern schaden. Weil so ein Kind besteht ja aus Persönlichkeit Mama und Persönlichkeit Papa. Und wenn ich jetzt als Mutter den Vater ablehne, lehne ich auch eigentlich einen Teil meines Kindes ab. Und das wissen die meisten nicht und das checken sie auch nicht.
Boah, was für ein wichtiger Satz, bitte. Da sagt es nochmal. Sagt mit der Ablehnung. Sagt es nochmal.
Wenn ein Papa die Mama ablehnt, dann lehnt er eigentlich einen Teil seines Kindes ab.
Ja.
Und das bringt er, auch wenn so Sätze fallen wie, du bist genauso wie der Papa oder das hat die Mama auch immer so gemacht. Das sind genau diese Sachen und damit, die Kinder sind ja, egal in welcher Entwicklung sie sich befinden, aber sie sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung damit, ja, verletzt, gestört, gehemmt. Schlimmstenfalls auch irreparabel. Also wenn so ein Gericht,
Traumatisiert,
ja,
ne? Ja.
natürlich, ich meine, wenn das jetzt mit einer Anhörung beim Gericht ist, ist das, glaube ich, noch okay, wenn die sich danach dann zusammenraufen und dass sie das dann schaffen, zum Kindergeburtstag zusammen zum, was weiß ich was, Indoor-Spielplatz zu fahren und diesen Kindergeburtstag mit dem Kind zusammen zu feiern oder die Kommunion, die Firmung, die Konfirmation, was auch immer, ja, oder später mal die Heirat, wenn die Kinder erwachsen sind. Wenn das gelingt, dann ist eigentlich, also zum einen hat man persönlich, finde ich, seine eigene Freiheit erreicht und zum anderen ist es für die Kinder eigentlich trotz der Trennung dann optimal, wenn man zusammen am Tisch sitzen kann und einfach für diesen Tag für die Kinder zusammen gestalten kann, dass es für die Kinder ein guter Tag wird, dann ja, dann ist es trotz der Trennung okay. Aber jahrelang diese Streitigkeiten und die Kinder hocken dazwischen und das macht die Kinder kaputt in ihrer Entwicklung.
Ja, weil sie wollen ja auch beide Parteien lieb haben,
Ja,
ne? Sie
sicher.
wollen ja, also ein
Die
Kind
stehen
hat
in einem
ja
absoluten
richtig,
Loyalitätskonflikt und
ja.
möchten sich nicht entscheiden, können sich nicht entscheiden und sollen das eigentlich auch nicht.
Ja.
Ja.
Oh, was für eine wichtige Arbeit du da machst. Und weißt du, gerade, also jetzt gehen wir nochmal da einen Schritt weiter. Also dann bist du an dem Punkt, wo du dann den Eltern erklären musst, so, sie sind immer noch auf Paarebene, sie sind hier nicht auf Elternebene. Wie funktioniert das? Weil ich denke, da braucht es ja auch ein Stück weit Bewusstsein. Und Bewusstsein ist jetzt ja nicht unbedingt die gesellschaftliche Superkraft, von allen Menschen, sondern da ist ja eher so, dass man das gar nicht versteht. Was heißt denn das jetzt hier?
Also ich erreiche nicht immer alle, das muss ich ganz ernsthaft sagen. Es gibt auch Eltern, die unbelehrbar sind. Die machen auch so weiter. Also kann ich halt dann nicht ändern, aber ich habe es zumindest probiert und ich bin da sehr, sehr deutlich vor Gericht. Also ich nenne da auch Beispiele, was ich beobachtet habe oder was ich gelesen habe in den Schriftsätzen. Und weil ich kriege ja eine gesamte Gerichtsakte, also ich lese alles, was da gelaufen ist, was die gesagt haben, dann kriege ich meistens noch von den Eltern so Chatverläufe, ganz eichschön. Ich spreche das deutlich an, ich mache Beispiele, aber es gibt natürlich auch Eltern, ja, die hätten keine Kinder kriegen sollen, ne? Die checken das auch nicht, die
Die sind
nehmen
auch viel
sich's.
zu viel mit sich selbst beschäftigt,
Genau,
vermutlich.
richtig. Genau das ist das Problem.
Ja.
Und Empathie ist was, das hat man oder das hat man nicht.
Ja.
Und ich musste schon lernen über die ganzen Jahre, dass meine Arbeit auch Grenzen hat. Und ich mache es so gut ich kann nicht alle retten.
Nein, und ich glaube, retten kannst du sowieso keinen. Du
Nein.
kannst versuchen, Missstände aufzuzeigen. Du
Ja.
kannst versuchen, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Du kannst vielleicht
Richtig.
auch ein bisschen Bewusstseinsarbeit machen, dass
Ja.
ihnen einfach klar wird, hey, ich bin hier nicht nur die verletzte Partei, sondern ich bin hier auch in meiner Verantwortung
Ja,
für Kinder oder für dieses Kind. Und
so
da
ist es.
gilt es halt auch mal, das Ego hinten wegzustellen und dann halt auch das eigene Drama oder Trauma oder was auch immer da passiert ist, zu verarbeiten an einer anderen Stelle.
Richtig.
Und würdest du sagen, dass Menschen, also ja, alle sind ja irgendwie traumatisiert durch eine Trennung, also keiner geht da ohne Blessuren raus, also auch ich nicht, auch du sicherlich nicht, keiner geht da unverwundet raus. Würdest du sagen, dass dann schon viele sich auch helfen lassen, das zu überwinden, oder wird das alles unterdrückt in deinen Augen?
Ich würde tatsächlich noch viel früher anfangen. Ich würde in der Kindheit schon anfangen. Also ja, wenn du mit deiner Trennung anfängst und dann zurückgehst, kannst du heilen. Aber ich glaube, das tun die wenigsten.
Und ich glaube, Jacqueline, und da können wir auch sehr persönlich sein für einen Moment, das verbindet uns sehr,
Ja.
diese Ebene. Weil wir haben uns darüber unterhalten, über die Heilung des inneren Kindes. Darüber gibt es ja zig viele
Ja.
Bücher und Podcasts und was weiß ich was alles. Ich finde, es ist ein bisschen nervig inzwischen, dieses Thema innere Kindarbeit, aber
Ja.
sie ist im Kern ganz was Essentielles.
Ja.
Dass wir das, was wir als Kind erlebt haben, Dynamiken unserer Eltern oder auch Dinge, die uns Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden oder auch toxische Dinge, die uns unsere Eltern vorgelebt haben, wenn wir das nicht irgendwann anfangen anzugucken, dann ist dieses Gift, das wir da geschluckt haben von Kindesbeinen an, immer wirksam und wirkt in alles hinein. Also nicht nur in die eigene Beziehung zu uns selbst, sondern auch in unsere Beziehungen zum Partner, zu unseren Kindern, in
Ja.
alles. Und das, was ich jetzt meinte, was uns verbindet, ist, dass du das gemacht hast. Also
Ja.
du hast diese innere Kindarbeit gemacht, du hast deine Vergangenheit auch aufgearbeitet,
Ja.
du hast geguckt, wie will ich als Mutter sein,
Ja.
und lebst heute ein ganz bewusstes Muttersein. Du hast ja jetzt auch noch mal, ja, mit deiner neuen
Ja.
Ehe einfach noch, bist ja noch mal ganz, bist ja Mama von einer ganz kleinen Maus noch.
Ja.
Was ich auch maximal anerkenne, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ich bewundere deine Kraft. Und da einfach auch zu sagen, ich bin von so viel Scheiße umgeben, in Anführungszeichen, sage ich jetzt
Ja.
mal. Von so viel Negativbeispielen, von so viel Trennungen, die ja andauernd passieren. Und trotzdem hast du dich nochmal aufgemacht und gesagt, so, ich versuche es jetzt nochmal. Da ist ein Mann in meinem Leben, mit dem will ich das nochmal machen. Und
Ja.
ich will sogar nochmal eine Familie gründen. Und weißt du, so bin ich auch, zu sagen, okay, wir müssen das Alte heilen, wir müssen verstehen, wer wir sind. Und wir dürfen dann nach vorne gucken und uns etwas Neues erschaffen aus diesem neuen Bewusstsein.
Ja.
Und das ist, was uns sehr verbindet. Und da freue ich mich drüber, dass wir uns darüber auch austauschen können.
Ja.
Und Jacqueline, würdest du sagen, hast du das gut gemacht? Also für dich, wenn du nur auf dich schaust, nicht auf deinen Ex-Partner, sondern nur, wenn du nur dich anschaust und sagst, habe ich das damals gut gemacht mit der Trennung, mit der Scheidung und der Begleitung also du hattest damals ein Kind, jetzt hast du zwei Kinder, hast du das gut gemacht?
Ja. Ja.
Was hast du gut gemacht? Was würdest du von deiner Perspektive aus sagen? Musst du jetzt nicht ins Detail gehen, sondern nur einfach von deiner
Ja.
Haltung her. Was hast du mitgenommen?
Ich bin aus der Rolle, die ich in meiner ersten Ehe hatte mit meinem ersten Ehemann, raus. Und ich habe die analysiert, habe die mit meiner Vergangenheit aufgearbeitet. Und wenn er mich zum Beispiel heute versucht zu triggern, dann kommt er nicht mehr durch. Also dann kann ich darauf ganz gelassen reagieren. Und das war ein Gefühl von Freiheit, was ich vorher nicht hatte. Und ich hab meine eigene Kindheit auch aufgearbeitet, habe das analysiert, sehe das heute auch mit anderen Augen, als ich es vielleicht damals gesehen habe. Und habe mich entschieden, diese Sachen, die ich negativ erlebt habe in meiner Kindheit, nicht ungefiltert weiterzugeben. Und das war auch mein Ansporn. Ich wollte nicht in den negativen Eigenschaften so werden wie meine Eltern. Und daran muss man arbeiten und das tut weh und das ist anstrengend, das ist wirklich ganz übel anstrengend. Also auch ich habe da echt zu knabbern gehabt. Das ist nicht so wie, ich lese ein Buch und dann ist fertig. Nein, das war wirklich, ich habe dieses Buch immer wieder nur seitenweise lesen können, habe mir dann Notizen gemacht, Skizzen und das hat mich auch nachts verfolgt. Aber ich glaube, das braucht man. Und wenn man dann im Reinen mit sich ist, dann ist das fein. Und dann kann man das auch anders sehen.
Und genau das ist dieses Tor, durch das wir, glaube ich, irgendwann alle durch müssen,
Ja.
durch dieses Tor der Versöhnung mit den eigenen Eltern, mit der eigenen Herkunftsgeschichte. Und die haben wir alle als traumatisierend erlebt. Also keiner hat eine bewusste und durchweg liebevolle Begleitung seiner Eltern erlebt. Das geht gar nicht, weil die haben das ja auch nicht gekriegt. Also wir sind einfach immer alle in irgendeiner Weise schlecht konditioniert. In schlechten Dynamiken haben wir uns da irgendwie wiedergefunden. Und wir können es ja immer aus zwei Seiten betrachten. Entweder als, ja, ich bin halt so, wie ich bin ein schwieriger Mensch, ich bin aggressiv oder ich bin halt so, ne, so, oder ich gehe durch dieses Tor und sage, okay, ach so, ich bin so, weil ich das gelernt habe, aber das will ich gar nicht sein, weil ich bin eigentlich ganz anders. Und ich möchte gern der Mensch sein, der ich bin, weg von diesem ganzen Scheiß. Und das ist, jetzt stellt euch vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist eine Anwältin, die das gemacht hat, diese Hausaufgaben gemacht hat und natürlich auch aus dieser Perspektive dann Menschen begleitet. Das ist eigentlich so ein Friedensbeitrag für diese Welt, ohne dass ich das jetzt so übermäßig groß aufblähen will, aber ich möchte das wirklich so sagen, weil ganz viel anderes passiert.
Ja, das
Also du
war.
hast ja auch mit Kollegen ganz viel zu tun. Also du
Ja.
erlebst das ja auch, wie andere das machen. Und ich glaube, du erlebst auch oft, dass du dir denkst, Mensch, sehen die eigentlich auch die Menschen oder machen die einfach nur ihren Job?
Also ich habe ganz interessant, vor ein paar Wochen hat mich meine Sekretärin auf einen Artikel in irgendeiner Anwaltszeitschrift, keine Ahnung, darauf aufmerksam gemacht, den ein Geschiedener, ein Mandant geschrieben hat. Und der hat da reingeschrieben, was ihm eigentlich gefehlt hat bei diesem Mandat. Also juristisch, fachlich hat er sich nicht beschwert, aber ihm hat halt diese Empathie, diese emotionale Begleitung, dieses, oh Gott, ich heule, aber ich muss mit meinem Anwalt reden und der muss mich irgendwie auffangen. Das ist auch Teil unserer Arbeit, gerade im Familien- und Erbrecht. Ja, also wenn ich Versicherungsrecht mache, sicher eher weniger, weil dann prüfe ich Klauseln. Und an Anspruchsvoraussetzungen, aber gerade da, wo es menschelt, muss ich auch ein bisschen menschlich sein. Und das fehlt den meisten Anwälten, das muss man einfach so sagen. Da bin ich schon eine Ausnahme. Das ist auch wirklich so. Man sieht mir auch nicht an, dass ich Anwältin bin. Also
Nein.
ich laufe hier nicht im Kostümchen rum mit hochhackigen Schuhen. Das bin ich halt einfach nicht, das möchte ich nicht sein. Und ich ziehe mir das an, wonach mir gerade ist. Ja, und klar, zum Gericht zieht man natürlich eine Bluse an oder ne, eine Stoffhose, aber wenn mir nach Jeans ist im Büro, dann ist mir nach Jeans im Büro. Und dann ziehe ich die an und fertig. Und so bin ich auch. Und ich sage den Leuten auch ehrlich, was ich denke, was ich ihnen empfehle. Was sie dann draus machen, ist ihre Entscheidung. Das sage ich ihnen auch. Wir gehen immer das Tempo, was der Mandant gehen möchte. Ja, ich habe auch schon Mandantinnen und sogar auch Mandanten gehabt. Die waren 3 Jahre regelmäßig da und immer nur, er will sich nur einen Rat holen, also oder sie will nur ein, es ist nur Erstberatung. Und sie kam halt dreimal zur Erstberatung. Aber alles gut, es war ihr Tempo, es ist ihr Leben und das gehe ich mit. Und wenn die nach 3 Jahren sich dann melden und sagen, würden sie mich immer noch vertreten? Ja, tue ich. Warum nicht? Wir haben halt gewartet, bis sie muss ja so weit sein, nicht ich. Ich
Nein.
bin, ne, ich bin immer so weit. Aber sie muss das ja auch emotional oder er muss das ja auch emotional durchstehen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Familien- und Erbrecht, dass du die Leute da abholst, wo sie stehen, dass du sie auffängst. Ich kann mir natürlich nicht stundenlanges Geweine anhören, das geht nicht. Aber
Nein.
ich muss die Leute auffangen, ich muss da sein, ich muss sie verstehen, ich muss sagen, ich verstehe sie, fahren sie runter, ne, machen sie das und das, ich gebe ihnen Tipps. Ich bin keine Psychologin, ich habe auch keine psychologische Ausbildung, leider. Glaube ich, bräuchte man ein bisschen. Aber ich habe viel gelernt über die Jahre. Ich habe auch sehr viele familienpsychologische Gutachten gelesen in meiner Arbeit. Sehr interessant. Und habe auch sehr viel mit Psychologen zu tun, auch beruflich, weil es ja auch Verfahren gibt, wo dann diese Gutachten eingeholt werden. Und als Verfahrensbeistand habe ich ja dann nochmal einen Termin mit den Kindern bei der Psychologin oder beim Psychologen. Und von daher kann ich Menschen ganz gut einschätzen. Ist aber auch mein Bauchgefühl, das sehr gut ausgeprägt ist. Das habe ich tatsächlich von meiner Mutter geerbt. Also mein erster Eindruck ist eigentlich immer richtig. Ich muss nur drauf hören. Das habe ich privat leider nicht immer gemacht in meinem Leben. Aber ich kann mir das auch verzeihen. Es ist ja was Gutes draus entstanden. Und so sehe ich das inzwischen auch. Und das ist gut.
Ja.
Und wenn man so im Reinen ist, dann geht das mit dieser emotionalen Arbeit eigentlich ganz gut. Und dann kann ich mich auch gut abgrenzen. Wenn ich selber fragil wäre, könnte ich die Leute, glaube ich, nicht so unterstützen.
Und da hast du so eine Kraft, Jacqueline. Also, weißt du, überhaupt erstmal zu sagen, ich studiere Jura, ich werde Anwältin, und du bist ja jetzt auch nicht aus einem Akademikerhaus, kommst du
Nein,
ja nicht, ne?
nein.
Also es ist jetzt nicht so, dass Jacquelines Eltern auch schon irgendwie Juristen waren oder irgendwie hochdotierte Ärzte oder sowas, sondern die waren ein Mittelstand, normaler
Ja,
Mittelstand.
ja.
So. Und du hast dann für dich, also das finde ich auch ganz interessant, wie kam das dazu, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe diesen krassen Weg, weil es ist ja so wahnsinnig viel zu lernen.
Okay, also ehrliche Antwort.
Ja, bitte, ja, unbedingt.
Ich wollte die Welt verändern.
Nein,
Also ich habe, ich
wirklich?
wollte,
Ist es so?
also eigentlich, wenn ich das studiert hätte, was ich gewollt hätte, dann hätte ich Deutsch und Französische Literatur studiert.
Ach was.
Aber was wirst du dann?
Ja.
Ja, und darauf
Schlau,
konnte ich mir.
weise.
Ja, und ich hatte ein bisschen Angst. Ich lese wahnsinnig gern und ich hatte Angst, dass durch dieses Studium das kaputt geht. Wenn man diese Bücher ständig zerpflückt und analysiert und so wie wir das im Deutsch-LK gemacht haben. Und da hatte ich einfach Angst, dass das kaputt geht. Und darum habe ich mir gedacht, wenn du was bewegen willst, dann studierst du Jura. Und es war furchtbar. Das Studium war furchtbar.
Ja, das glaube ich dir.
Die Mitkommilitonen waren furchtbar.
Oh Gott.
Die Professoren waren furchtbar.
Jetzt ist es
Aber
durchgehalten.
ich
Dein
habe alles
Interesse.
auf Anhieb bestanden. Und ich bin das erste Mal durchgefallen. Da war ich, also ich bin das erste Mal durch eine Klausur gefallen. Da war ich schon im 5. oder 6. Semester. Und ich schmeiß doch nicht 3 Jahre weg.
Nee, dann ziehst du es durch.
Ja, und dann habe ich mich auf den Arsch gesetzt und habe es durchgezogen. Und
Aber auch da, ne, also finde ich jetzt auch so total spannend, wenn du sagst, das war alles furchtbar. Also das ist ja auch ein eigener Menschenkreis, die das
ja,
studieren, ne?
übel,
Und du
übel.
hast dich ja da überhaupt nicht identifiziert damit,
Ich
oder?
gar nicht.
Also auch da.
Also ich hab, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht, um endlich normale Menschen an der Uni zu treffen. Also gerade Bayreuth ist ja, ich habe in Bayreuth studiert, war damals die einzige Uni, ich glaube sogar deutschlandweit, für Wirtschaftsjurist, also dass du Wirtschaftsjurist werden konntest. Die haben diese wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung angeboten. Und da waren sehr viele, sagen wir mal, Studenten und Studentinnen aus elitären Haushalten. Und so, und das war einfach nicht mein, also das war nicht mein Niveau und das wollte ich auch nicht sein. Ich wollte so sein, wie ich bin. Und ich habe lange gebraucht, bis ich so eine Lerngruppe gefunden habe, die alle so waren wie ich, mit Nebenjob, mit ganz normalen Alltagsproblemen. Oh Gott, am Ende des Monats ist nicht mehr viel Geld da. Also so ganz normale Sachen, ja.
Ja.
Und die haben mir da auch durchgeholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schön, wir waren zusammen zum Lernen, wir haben zusammen an den Hausarbeiten gearbeitet und wir haben uns zusammen mit durchgezogen, ja, kann man so sagen.
Und hast du dich da ertappt dabei, dass du da versucht hast, auch dazu zu gehören am Anfang?
Nee, gar
Nee,
nicht.
also da war der,
Gar nicht.
das war völlig, also eher
Ja.
Ablehnung
Ja.
und so,
Ich
geht
habe
mir
immer nur
alle weg.
beobachtet und habe mir gedacht, nein, nein.
Wow.
Ja.
Was ist das für eine Kraft, weißt du, dich da nicht falsch zu machen, sondern bei dir zu bleiben, deiner Linie treu zu bleiben, zu sagen, ihr könnt euch alle anziehen, was ihr wollt, ich mache da nicht mit. Ich bin die mit den roten Haaren, das Wildpferd. Wie geht das? Oder wie ging das?
Naja, das Problem ist, ich bin nicht authentisch, wenn ich nicht ich bin. Also man kann, wenn man mich kennt, in meinem Gesicht lesen wie in einem Buch. Also mein Sohn macht das par excellence, er ist erst 11,5, aber Mama, ich sehe, es passt was nicht, was ist. Und da brauche ich auch gar nicht anfangen, auszuschweifen, ja. Ich kann ihm höchstens sagen, finde, es ist was, worüber ich mit dir nicht reden möchte, weil es für deine Ohren noch zu früh ist. Dann ist das für ihn in Ordnung, aber er kann in mir lesen, er sieht in meinem Gesicht alles. Und das kann jeder, der mich gut kennt. Und ich bin, also ich kann mich schlecht verstellen. Ich bin ein ganz schlechter Lügner, ein ganz schlechter Schauspieler. Und ich kann das nicht, fühle mich damit auch nicht wohl.
Weißt du, das ist so, da habe ich auch schon in einer der letzten Folgen mal ausführlich drüber gesprochen, oder ich weiß es gar nicht tatsächlich, ob ich es nicht sogar in meinem Programm unterrichtet habe. Also wichtig, dass ich das jetzt, glaube ich, nochmal sage. So dieses, also was verunsichert einen Menschen am meisten, aus seiner Intuition heraus im Erwachsenenalter zu handeln? Und ich sag dir, was das ist. Du weißt das, aber ich frage das nochmal. Wenn man als Kind, ist man sehr spürig, alle Kinder. Und die spüren alles. Also ist hier was, fühlt sich das, wo fühle ich mich hier wohl? Ist hier ein Konflikt im Raum? Ist da was, irgendwas seltsam? Ist die Mama traurig oder belastet? Oder, also Kinder spüren das. Und was Eltern oft machen, ist, nee, nee, alles gut. Nee, passt schon. Nee, nee. Und so. Und das Verrückte ist dann, was passiert in dem Kind? Das Kind fängt an, sich falsch zu machen und zu sagen, ach so, das, was ich fühle, stimmt ja gar nicht.
Richtig.
Also das Außen mit dem Innen stimmt nie übereinander. Und das heißt, wir fangen dann ganz langsam an, wenn wir älter werden, dass wir das nicht mehr glauben, was wir eigentlich wissen. Also, und das nenne ich diese kindliche Weisheit, die jeder von uns mal hatte. Und je mehr wir belogen werden, also, und damit meine ich nicht die schlimmen Lügen, sondern damit meine ich, nee, nee, alles passt schon, ist alles in Ordnung. Nee, ich hab nichts. Nee, ich bin nicht traurig. So, das ist dann, das sind genau diese Dinge, die uns so abschneiden von unserer Intuition. Und später müssen wir uns das so hart wieder erarbeiten und so viel Feedback auch benötigen
Ja,
von
richtig.
außen, dass wir wissen, ah, es stimmt tatsächlich. Ah, weil wenn du jetzt auch sagst, ich hab das immer, dieses Gespür, ne? Und dann hast du ja auch eben gesagt, und dann, aber ich muss auch darauf vertrauen.
Richtig.
Und das hängt damit zusammen, was wir als Kinder erfahren haben, ob das, was wir fühlen, mit dem Außen übereinstimmt. Und das ist Authentizität. Und dann, das ist auch das, worüber ich zum Beispiel in der letzten Podcast mit Caro gesprochen habe, die wirst du dann bald hören. Da ging es darum, dass eben dieses Innere mit dem Außen synchron ist, dass das übereinander passt, das, was ich sage, aber auch mit dem stimmt, was ich fühle. Und wenn das, was ich sage, gar nicht das ist, was eigentlich die Wahrheit ist, dann verunsichere ich nicht nur mich andauernd, sondern auch mein ganzes Umfeld. Und
Richtig.
das ist genau das, was dann eben passiert. Also, und ich finde den Satz ganz toll, den du gerade gesagt hast, dass du zu deinem Sohn sagst, ja, stimmt, Finn, so und so, aber ich kann gerade nicht drüber sprechen. Damit gibst du ihm so eine Sicherheit, dass er richtig ist in dem, was er wahrnimmt, und er kann das dann akzeptieren, weil, okay, krieg jetzt keine Antwort, was es wirklich konkret ist, aber das, was ich fühle, stimmt.
Richtig. Und das ist auch die Tendenz, die ich merke bei den Eltern. Es gibt die einen Eltern, die reden mit ihren Kindern über alles. Das ist nicht gut, weil, also ich rede mit ihm auch nicht über alles. Es gibt einfach Dinge, die darf er einfach nicht wissen, die darf er nicht hören. Und das ist auch gut so. Damit schütze ich ihn ja auch einfach. Er ist ja nicht ein Kumpel, sondern es ist mein Kind und ich habe einen Erziehungsauftrag. Und das andere ist, sind die Eltern, die du gerade beschrieben hast, die alles leugnen und Mama ist perfekt, Mama hat keine Fehler oder Papa auch, ja, ich will die Männer da
Ja,
nicht
völlig
ausnehmen.
egal.
Also die das Gefühl haben, Mama und Papa sind unantastbar und dann irgendwann stellen die fest, war ja doch nicht so. Die waren ja doch, die haben ja doch Fehler gemacht und zwar ganz große Fehler. Und ja, jeder macht Fehler in der Erziehung, aber ich muss halt auch an den Punkt kommen und da wollte ich auch hin, zu sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich bin laut geworden, meinetwegen, das passiert. Das passiert jedem, ja, und niemand braucht es leugnen. Und dann rede ich mit meinem Kind drüber und sage, es tut mir leid, ich war gerade einfach aufgebracht durch die Situation, heute war so viel. Dann kam halt das dazu und dann
Das war
wusste ich
jetzt
nicht mehr
eine
wohin und
blöde.
genau, und das musste einfach raus und es tut mir leid, darf dich eigentlich nicht anschreien. Und
Ja.
dann weiß das Kind, okay, alles klar, die ist auch nur, die hat auch Fehler, die ist auch nur menschlich und die hat halt heute einen schlechten Tag. Und wenn wir dann drüber reden, wenn er zum Beispiel irgendeinen emotionalen Ausbruch hat, dann reden wir auch drüber. Du wolltest das jetzt rauslassen, ist okay, die Form war nicht so in Ordnung. Und dann
Genau.
reden wir drüber und dann ist es gut. Ja.
Und das ist ja wieder so in Beziehung sein.
Ja,
Das ist
ja.
genau das,
Und
ne?
ich will ja auch mal, dass er eine gesunde Beziehung hat und auch meine
Ja.
Tochter später, dass die einfach, ja, gesunde Beziehungen haben, auch zu anderen Menschen und dass die, ja, sich nicht so täuschen lassen. Aber leider ist das auch das Manko unserer Gesellschaft. Also wenn du dir die ganzen Filter anschaust im Internet, alle müssen gleich sein, alle müssen dieses Schönheitsideal, das wird ja nur noch schlimmer, das wird ja
Es
nicht
wird
besser,
immer schlimmer.
das wird
Auch
immer
mit
schlimmer.
KI wird das jetzt richtig
Ja,
krass.
und Kinder, die ohne Selbstwertgefühl aufwachsen, sind dafür einfach anfällig. Und das ist schlimm. Ja.
Ja, das ist ganz schlimm. Und weißt du, um genau dem vorzubeugen, Jacqueline, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die diese Folge, also die Menschen, die meine Podcasts hören oder meine Folgen hören, die sind ja alle sehr bewusst. Aber die sind ja auch umgeben von Menschen, die es vielleicht nicht so sehr sind.
Ja.
Und da bin ich immer sehr dankbar, wenn dann auch Folgen weitergeleitet werden und empfohlen werden. Und das passiert sehr oft. Und dann hören das Menschen, die es sich von sich aus vielleicht nicht gleich gewählt hätten, als das, was sie sich in ihr System holen, aber werden halt von Menschen unterstützt, dass sie Dinge, Zusammenhänge besser begreifen. Jacqueline, ich habe die große Frage und die ist jetzt vielleicht echt schwierig, aber schau mal, was du damit machst. Ich will sie dir mal rübergeben. Wie würdest du sagen, aus deiner Sicht als Anwältin, wie trennt man sich richtig? Die ist groß, die Frage.
Ja, die ist eigentlich nicht richtig beantwortbar. Also eine ideale Trennung, da müssten ja beide Ehegatten darauf vorbereitet sein, schon in ihrer inneren Mitte angekommen sein und halt auch, weil in der Regel ist es ja so, bei einem ist dieser Prozess der Trennung innerlich schon abgeschlossen und der spricht es dann aus und der geht dann. So, und den anderen trifft das dann meistens wie ein Bumerang. Er hat es nicht kommen sehen, er hat die Signale auch nicht gesehen. Und das ist immer das Problem. Wenn beide schon so weit wären, dass sie innerlich emotional stabil und auf dieser sachlichen, ja, Elternebene angekommen wären, das wäre der Idealfall. Und dann kann ich auch, das sind auch die Trennungen, wo ich eigentlich nur noch grob das Finanzielle regel, was weiß ich, Häuser, Immobilien, Bankkonten trenne und dann einfach bespreche, hey, wie machen wir das da? Wie teilen wir die Pfingstferien auf? Hast du schon was gebucht? Wie machen wir es nächstes Jahr? Ja, oh, die Kommunion steht an, wo wollen wir hin? Ja, wo man eben mal schnell anrufen kann beim anderen, um das und das für die Kinder abzuklären. Aber das ist die Seltenheit, Miriam, wirklich.
Ja.
Das ist die absolute Ausnahme. Die kommen dann auch nur, um den Notarvertrag mit mir zu machen, vorzubereiten. Und dann machen wir noch die Scheidung, die dauert 10 Minuten fertig. Das ist nicht die Regel. Nein.
Was können, also stell dir vor, da ist jetzt eine Frau oder ein Mann, der jetzt die Folge hört und der hat so dieses Gefühl von, ich möchte mich trennen, ich möchte mich ablösen von meinem Partner. Was würdest du diesem Menschen für den Rat geben, was er jetzt am besten tun kann, um es einfach gut und richtig zu machen? Wir gehen mal davon aus, dass Kinder da sind.
Das kann man nicht so pauschalisieren. Es kommt immer darauf an, wie der Partner ist. Es gibt Partner, mit denen kann man reden, und es gibt Partner, mit denen kann man nicht reden. Und wenn ich weiß, ich habe auf der anderen Seite jemanden, der ausrastet, ein Choleriker, der schlimmstenfalls auch noch aggressiv ist, brauche ich da nicht viel vorher reden. Dann packe ich meine Sachen, schaue, dass ich heimlich eine Wohnung kriege und bin weg. Das geht einfach nicht anders, weil sonst kommt es noch zu Handgreiflichkeiten. Ich muss die Polizei einschalten.
Geh
Gewaltschutz.
mal jetzt nicht vom Äußersten
Okay.
aus. Das ist ja schon heftig, was du jetzt skizziert hast. Aber klar, das ist dein täglich Brot. Ich verstehe.
Das ist nicht selten.
Nee, ich glaube dir das.
Also in jeder zweiten Ehe ist Gewalt.
In jeder zweiten Ehe ist
Würde ich
Gewalt.
sagen, ja.
Und würdest du eher sagen von der männlichen Seite? Ja.
Nicht unbedingt. Also ich habe auch schon Männer vertreten, die sind von ihren Frauen wirklich geschlagen und psychisch auch misshandelt worden. Aber die Männer schämen sich. Also der eine hat sich die Platzwunde am Kopf einfach im Krankenhaus nähen lassen, hat irgendwas erfunden, fertig. Die schämen sich einfach, weil sie sind ja nicht Mann genug, sich gegen eine Frau durchzusetzen. Und daher kommt das nicht so ans Licht. Aber ich denke, es ist noch ein Übergewicht bei den Männern, von denen die Gewalt ausgeht. Aber es sind inzwischen auch viele Frauen, die ihre Männer unterdrücken, die ja psychische Gewalt ausüben. Und das ist eigentlich das viel größere Problem, weil wenn ich geschlagen werde, habe ich einen Bluterguss, gehe ich zum Arzt, ja, dann ist das dokumentiert. Wenn ich aber psychisch über Jahre erniedrigt, misshandelt und unterdrückt worden bin, das, ja, das kann der Arzt auch feststellen, aber
Es ist viel
es ist viel
schwieriger.
schwieriger greifbar, ja. Und also tatsächlich sind die Gerichte noch sehr oldschool, egal ob da ein Richter oder eine Richterin sitzt. Wenn der Mann das Opfer ist, das nehmen die gar nicht so ernst. Das musste ich wirklich erleben. Also ich habe wirklich gekämpft, aber ja,
Das
das ist,
wird nicht gesehen.
nein, das wird nicht gesehen. Weil's, aber ja, ich denke, überwiegend geht's noch von Männern aus, ja.
Ja, und da sind wir ja wieder, ne? Also warum ist eine Frau aggressiv gegenüber Männern? Warum ist ein Mann aggressiv gegenüber Frauen? Und der hat sicherlich dieser Mensch in seiner Kindheit also entsprechende
Ja.
Erfahrungen machen müssen, die ihn dann so geformt haben, solche Dynamiken weiterzuführen. Weil
Richtig.
kein Mensch ist erstmal von Grund auf böse. Das ist einfach kein Mensch. Und so erkläre ich das ja auch immer, wenn wir so Leid versuchen, also weißt du, wenn jemand was ganz Schlimmes jemand anderem antut, zu verstehen, dass der das ja nicht tut, weil er böse ist, sondern weil er halt in sich so dermaßen verwundet ist, dass er aus dieser Wunde heraus agiert. Und da braucht es so viel kollektive Heilung. Aber gut, jetzt sind wir nochmal in dieses aggressive Feld oder in dieses traumatisierte Feld abgetaucht, was sicherlich auch eine ganz eigene Podcast-Folge sein könnte. Aber nochmal, Jacqueline, jetzt gehen wir mal davon aus, das sind jetzt schon Menschen, die miteinander sprechen können, die sich da trennen wollen. Also eine Partei will sich ja im Normalfall meistens trennen und der andere ist dann, wie du sagst, vom Blitz erschlagen.
Ja.
So, wie geht man das an?
Naja, idealerweise wird das Gespräch gesucht. Man setzt sich zusammen, spricht drüber, spricht alles an, was zu regeln ist. Also fängt an mit, wer zieht aus, wenn es eine Mietwohnung ist, ne, wer geht in den, bleibt im Mietvertrag. Können wir das mit dem Vermieter klären, dass der andere rauskommt? Wo wohnen die Kinder? Der auszieht, braucht natürlich eine Wohnung, idealerweise eigentlich in der Nähe. Dann ist es für die Kinder eigentlich sehr schön, weil die halt hin und her switchen können. Und wenn sie gerade mal Papa-Mama-Bedürfnis haben, dann können sie vom einen zum anderen wechseln. Das ist unheimlich wichtig. Und ja, und dann redet man halt einfach, ne? Wie teilt man die Möbel auf? Wie macht man das mit den Unterhaltszahlungen? Wenn es eine Immobilie im Alleineigentum oder im gemeinsamen Eigentum gibt, muss es auch geregelt werden, diese finanziellen Geschichten. Da ist es auch gut, wenn sich die Leute anwaltlich beidseitig vertreten lassen und man sich
Also
dann
kein
einfach.
gemeinsamer Anwalt.
Naja, es kommt drauf an, wenn sie, also ich kann ein Ehepaar gemeinsam beraten, aber sobald die anfangen, über irgendwas zu streiten, also zum Beispiel Thema Unterhalt, der eine will mehr Unterhalt, der andere will weniger zahlen, bin ich raus und dann vertrete ich auch keinen von den beiden weiter. Ich kann die gemeinsam, ich kann denen natürlich eine Unterhaltsberechnung machen, aber ich erkläre ihnen das, wie ich das ungefähr mache. Wir nehmen dann Mittelwerte, zum Beispiel für den Wohnvorteil und sowas. Das kann ich machen, aber sobald die darüber streiten, bin ich raus. Und zwar ganz, also aus dieser Sache komplett. Das mache ich auch ganz konsequent. Das sage ich Ihnen auch vorher. Und wenn ich zwei Anwälte habe, hat jeder seine Interessen von seinem Anwalt vertreten lassen. Also ich glaube, die Leute vertrauen einem Anwalt, also der beide vertritt, nicht ganz so. Ich mache das immer mal
Immer
wieder.
parteiisch
Ja.
sein unterstellt wahrscheinlich, ne? Also
Ja, dass ich halt so sehr
immer
auf
auf
der
einer
einen Seite
Seite.
oder auf der anderen Seite. Und
Das ist ja auch verdammt
es
schwer.
ist schwer,
Also für alle
absolut.
Beteiligten,
Ja,
glaube
ist
ich.
es. Und wenn du dann auf einer Seite streitest und wenn jener einen Anwalt hat, dann setzt du dich zu viert zusammen, du gehst die Sachen durch, man einigt sich in der Mitte, macht eine Scheidungsfolgenvereinbarung beim Notar und gut ist. Das ist eine saubere, einvernehmliche Scheidung. Oder aber bestenfalls haben die Leute schon vorher einen Ehevertrag gemacht.
Ja. Also ich weiß das noch. Ich habe jetzt gerade, während du das so beschrieben hast, darüber nachgedacht, wie habe ich das gemacht? Und ich erinnere mich da wirklich noch. Also ich wollte das so sanft wie möglich machen, weil die Entscheidung, also sich zu trennen, das ist ja keine Entscheidung, die man innerhalb von 5 Wochen trifft, sondern das sind ja Jahre.
Ja.
Also das sind Jahre, bevor ein Mensch den anderen verlässt. Also zumindest im Normalfall. Also
Ja.
ich sage jetzt mal, ich kann jetzt nur aus weiblicher Perspektive sprechen, weil ich eine Frau bin. Eine Frau würde niemals ihren Partner verlassen, wenn sie das nicht ausgiebig und ausführlich vorher durchfühlt hat.
Vor allem, wenn sie Kinder hat.
Vor allem, wenn sie Kinder hat, richtig. Und bei mir war das so, also bei mir waren das Jahre. Und als es dann so war, dass ich es endlich klar hatte und also auch diese Phase mit diesem Should I stay or should I go, die war so lange gefühlt für mich, aber eher nicht, weil ich immer dachte, wir schaffen das nochmal, sondern weil ich einfach nicht wollte, dass die Kinder das erleben müssen. Und als es dann soweit war, dass es klar war, okay, jetzt ist es ganz, ganz klar, ich muss mich trennen, ich will das nicht mehr. Dann habe ich das auch ausgesprochen und ich erinnere mich, dass es zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht richtig gehört wurde. Also es wollte überhaupt nicht, er wollte das gar nicht wahrhaben. Und dann musste ich natürlich auch konsequente Schritte machen, nämlich dann wirklich auch nicht mehr im Schlafzimmer zu schlafen. Ich habe dann 2 Monate im Haushalt in einem anderen Raum geschlafen und wir haben uns da erstmal so physisch getrennt und dann ja, dann habe ich halt einfach parallel auch mich auf die Suche gemacht. Zu dem Zeitpunkt haben wir den Kindern auch noch nichts gesagt. Also die haben dann halt immer nur gefragt, warum schläfst du da nicht mehr? Und dann habe ich das natürlich gesagt, weil wir uns nicht gut verstehen und weil wir Schwierigkeiten miteinander haben und gucken müssen, wie wir die lösen können und ob wir sie lösen können. Das habe ich schon gesagt zu dem Zeitpunkt. Das heißt auch, ich habe die Kinder damit auch ein Stück weit vorbereitet, dass hier eine
Ja.
Veränderung passiert.
Ja.
Und als ich dann eine Wohnung hatte, für mich war klar, ich ziehe aus, weil ich wusste, das wird sonst nicht funktionieren. Er wäre nie aus dem Haus gegangen. War für mich klar, okay, ich muss mir das suchen und ich muss auch diesen Raum haben, weil ich das gar nicht mehr aushalten kann, jetzt so viel in dem Haus zu sein. Und dann, als ich dann klar hatte, okay, ich habe eine Wohnung, das war damals dann im ersten Schritt wirklich eine möblierte Ferienwohnung, dass ich auch so wenig wie möglich mit aus diesem Haus nehme. Und dann hat er schon verstanden, okay, die meint das ernst. Und dann war das so, dass ich eigentlich jeden Nachmittag noch im Haus war und habe gekocht und war dann einfach, bis er von der Arbeit kam, auch mit den Kindern im Haus. Und so, das war alles so ein schleichender Übergang bei uns in meiner Trennung, bis wir dann wirklich, also auch dann halt eine Klarheit hatten, wie wir das jetzt machen am Ende des Tages. Aber ich glaube, für die Kinder war das wirklich ein ja, langsames Hineinwachsen in Mama und Papa sind jetzt getrennt. Mama und Papa sind aber weiterhin ganz wichtige Konstanten. Mama und Papa können halt jetzt nicht mehr so toll miteinander sprechen wie vorher, aber sie machen das uns zuliebe gut. Und das machen wir manchmal mehr gut, manchmal weniger gut bis heute. Das ist halt auch nicht einfach. Und vor allem, wenn immer noch eine Seite sehr verletzt ist, das bin in dem Fall nicht ich. Und irgendwann wird diese Verletzung hoffentlich heilen. Also, und da ist eben auch die Frage, wie weit geht der andere und die andere Partei in seinem eigenen Entwicklungsbewusstseinsweg? Und das steht ja nicht mehr in meiner
Nein.
Verantwortung und in meinem Einflussbereich.
Ja.
Und da muss man auch loslassen.
Richtig.
Und ich weiß noch, als ich mit dir aus dem Scheidungssaal rausgegangen bin, ich hatte ihm einen Brief geschrieben
Ja.
und ich habe da drauf geschrieben, weiß genau noch den Wortlaut. Danke für unseren gemeinsamen Weg. Eine Ehe gilt nie als gescheitert, wenn Kinder daraus hervorgegangen sind, habe ich ihm geschrieben. Und ich wünsche mir, dass wir die besten Eltern für unsere Kinder sind. Das war mein Wortlaut. Und er hat es nicht annehmen können.
Nee.
Aber das ist in Ordnung. Das war auch gar nicht. Für mich war wichtig, in dieser Haltung zu sein, in dieser Scheidung. Ich war im Frieden. Und ich wollte einfach ihm auch so das Zeichen geben von, ich bin verbunden für immer mit dir. Tu das jetzt nun willst oder nicht, das sind wir einfach und lass uns das gut machen. Und das möchte ich einfach auch gerne als Botschaft rausgeben, weil auch wenn wir uns getrennt haben oder uns trennen wollen von unseren Partnern, Partnerinnen, die Verbindung über die Kinder, die wird für immer bestehen.
Ja.
Und Auch da kann man eine stabile und gesunde Beziehung aufbauen, die man eben auch selber irgendwie erschaffen muss. Also,
Ja.
wie kann eine getrennte Beziehung aussehen? Eine gute getrennte Beziehung.
Aber man muss da auch lernen, den anderen so zu lassen, wie er ist.
Ja.
Das war auch mein Prozess.
Ja.
Ich habe immer versucht, Menschen zu ändern, auch als ich noch studiert habe, als ich angefangen habe zu arbeiten. Es war ganz lang, dass ich immer gemeint habe, ich muss doch jeden bekehren und wachrütteln und ihm sagen, hey,
Machst es
mach das
anders?
anders, ich weiß
Ja.
es doch besser.
Ja.
Nein, die Leute können das nicht annehmen, die empfinden einen als übergriffig.
Ja.
Und von daher verteile ich nur noch Ratschläge und ob sie angenommen werden, ist dann die Entscheidung des anderen. Und ich kann andere Menschen nicht ändern, das ist auch immer mein Standardsatz. Du kannst nur deine Einstellung dazu ändern, zu dem Verhalten des anderen. Und das sage ich auch immer allen meinen Mandanten, weil die sich natürlich immer noch triggern lassen, auch Jahre nach der Trennung. Und davon muss man wegkommen, sonst kann man nicht loslassen. Sonst
Ja.
kann man nicht frei sein.
Ja. Und jetzt ist es ja so, wenn man getrennt ist, es gibt ja auch gute Seiten des Partners, mit dem man zusammen war. Auch wenn man die vielleicht nicht mehr so unbedingt sehen kann. Aber im Normalfall hat ja, also man hat ja mal eine bewusste Wahl getroffen füreinander. Und da gab es ja auch Seiten, die man mochte. Und gerade wenn es darum geht, wenn man merkt, man macht den Ex-Partner schlecht beim Kind zum Beispiel,
Ja.
dass man sich auch daran erinnert, hey, stopp, stopp, stopp. Okay, dieser Teil von dem anderen ist auch in meinem Kind vorhanden. Ich suche jetzt auch die guten Seiten des Partners in meinem Kind.
Ja.
Auch das ist eine, finde ich, eine gute
Ja.
Idee, wenn man so im Widerstand ist und nicht in diesem, ich muss es akzeptieren, wie es ist,
Ja.
sein kann. Ich glaube, man kann das dann auch mit dem großen Augenzwinkern lernen, den Ex-Partner so sein zu lassen, wie er ist, aber auch die Aspekte des Kindes so sein zu lassen, wie sie sind.
Ja.
Und das, ich glaube, am Ende ist die Liebe das Einzige, was zählt.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Also tatsächlich rede ich mit dem Großen, mit meinem Großen auch immer drüber, wenn irgendwas ist. Also ich rede sowohl über die guten und negativen Eigenschaften von seinem Papa und auch von mir. Also letztens kam er so nach der Schulaufgabe und dann haben wir, er kam mit der Schulaufgabe nach Hause und dann hat er da halt einfach wieder schnell drüber gelesen. Und dann ist mir halt rausgerutscht, das hast du von mir, weil ich mache auch immer schnell, schnell. Und sage ich, und dann haben wir das einfach, weil wir haben beide gelacht, ja, und es war ja auch keine super schlechte Note, aber für ihn war es ein Drama, weil
Drama.
es sein Lieblingsfach war und es halt keine Eins war. Aber egal, wir haben dann einfach drüber gelacht und dann hat er auch gefragt, was habe ich vom Papa? Dann sind wir ein paar Sachen durchgegangen. Natürlich reden wir da offen drüber, über die guten und die schlechten Seiten. Und dann
Und
kann
die
er
sind
das
ja auch nicht
selber.
alle nur die schlechten vom
Nein,
Papa.
nein. Und ich weiß ja auch, das sage ich ihm auch immer, das hast du von mir, das, ich bin halt auch so und du musst dran arbeiten und das sage ich ihm auch immer, du musst dir bewusst machen, was du für Eigenschaften hast, welche du weiter ausleben möchtest und welche du nicht gut findest.
Ja.
Und ich finde, wenn man mit dem Kind einfach so transparent redet, ja, vielleicht versteht er noch nicht alles gleich, aber er hat es zumindest im Kopf. Ich darf so sein, wie ich bin. Und das versuche ich eigentlich all meinen Mandanten mitzugeben, dass, ja, ob sie es gut umsetzen, weiß ich dann ja am Ende des Tages nicht mehr, weil wir verlieren uns ja dann natürlich nach der Scheidung aus den Augen.
Ja.
Also die wenigsten kommen dann noch mal nach 5 Jahren und sagen,
Schreiben, was machen wir mal einen
ja,
Podcast?
genau, jetzt machen wir mal einen Podcast, genau. Und analysieren hier mal durch.
Ja, ganz
Manchmal
genau.
kriegt man noch ein Feedback und ja, aber in der Regel wollen mich die Leute auch nicht mal länger sehen, weil natürlich
Ja.
verbinden sie mit mir die Trennung, die
Negative
Scheidung.
Zeiten,
Ja,
schwierige
natürlich.
Zeiten.
Genau,
Ja.
genau. Aber das ist okay für mich. Ich,
Genau, das ist ja
das
auch dein
ist,
Job,
ja, das ist
ne?
mein Job
Du suchst ja
und
keine Freunde in
genau.
deiner Arbeit.
Nein, das ist wahr.
Wenn das manchmal entsteht, ist das nice
Es
to
ist,
have,
ja,
aber das ist
natürlich.
überhaupt nicht der Fokus. So ist das bei
Genau.
mir auch. Wenn ich Patienten behandle, dann mache ich das nicht, weil ich mit denen mich anfreunden will,
Ja.
sondern weil ich denen helfen will und ihnen über diese schwierige Phase helfen will. Und wenn dann danach eine Resonanz besteht und man sagt, boah, das ist aber irgendwie mehr als jetzt eine
Ja.
Patienten-Therapeuten-Beziehung oder Klient- und Anwaltsbeziehung, dann darf das entstehen. Aber das
Ja.
ist ja überhaupt nicht der Fokus.
Nein, nein, nein,
Nein.
gar nicht.
Also, weißt du, ich sage das so oft und ich mag es auch in dieser Folge nochmal sagen. Das Wichtigste in unserem Leben sind stabile Beziehungen.
Ja.
Ich glaube, ich glaube, es ist erwiesen, dass auch wenn wir mal alt sind und sterben und wir haben ein Leben mit wenig Beziehungen, dann ist das ein schwieriger, ist das schwierig? Also da haben wir ein sehr schwieriges Leben gehabt. Und so der Erfolg uns eines gut gelebten Lebens wird nicht nur nach meinen Augen, sondern nach vielen Schriften an der Qualität unserer Beziehungen gemessen. Und dieses eigene Hinschauen, okay, wie sind denn meine Beziehungen? Wie ist denn das bei mir? Wie gehe ich denn mit, wie kann ich denn mit meinen Kindern in Beziehung sein? Wie kann ich mit dem Partner sein, mit dem ich lebe oder mit meinen Nachbarn? Ich habe zum Beispiel großartige Nachbarn.
Ja.
Wie kann ich da in einer gesunden und stabilen Beziehung sein? Und ich habe es jetzt erst erlebt, dass es war für mich, ich habe das schönste Muttertagsgeschenk bekommen von meinem großen Sohn. Also ich möchte es jetzt nicht ranken, weil ich habe von allen toll was Tolles bekommen, aber was mich wirklich so unfassbar angerührt hat, das mag ich gerne erzählen. Das war von meinem Großer, der ist, ich habe immer noch im Bett gelegen und er kam zu mir ins Bett, was er eigentlich nie macht, und steht da in der Tür so ein bisschen so, Mama, und ich sage, was denn? Und war wirklich so gerade am Aufwachen und ich so, was ist? Was machst du? Warum bist du hier? Und dann sagt er, ja, heute ist Muttertag. Und dann habe ich gesagt, ja. Ne? Dann habe ich gesagt, komm her, ich umarme, wollte ihn halt so umarmen. Sagt er, nee. Und dann sage ich, was? Und dann sagt er, leg dich auf den Rücken. Und ich so, hä? Und er legt dich auf den Rücken und bewegt dich nicht. Und ich denke mir, okay, und ich habe schon gesehen, wie er das, also wie schwer ihm das fällt. Und dann habe ich das gemacht und habe gesagt, und sei leise. Und dann habe ich mich auf den Rücken gelegt, das gemacht, was er sagte. Und er hat mir, was will der, was macht er jetzt? Und dann ist er aufs Bett gekrabbelt, hat mir eine Stirn hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, ich hab dich lieb.
Oh.
Und dann ist er wieder ganz schnell aufgestanden und
Ja,
war schnell aus dem Raum.
natürlich peinlich, peinlich.
Und mir sind so die Tränen gekommen. Weil
Oh.
das so ein inniger Moment
Ja.
war und dann habe ich zu ihm nur, bin dann aufgestanden hinterher und habe gesagt, weißt du was, Luis, das ist das schönste Muttertagsgeschenk, das du mir machen kannst. Ich fühl's. Und das ist so, weißt du, ich glaube, das ist doch eigentlich am
Ja.
Ende des Tages, dass wir einfach fühlen,
Ja.
hey, trotz dieser ganzen Erschütterungen, die da manchmal im Leben passieren und wir alle sind da nicht vorgefeit, weil wir gehen alle erstmal da rein und sagen, wir wollen ein stabiles Familiensystem aufbauen.
Ja,
Das
klar.
wollen wir alle. Und dann wird es zerrüttet und es geht kaputt und wir denken manchmal, wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Und es geht doch darum, ja, in dem Scherbenhaufen auch zu wissen, ja, ich muss mich ja nicht an jeder Scherbe schneiden,
Ja.
sondern die dürfen auch da sein. Es darf Narben geben, es darf Wunden geben, es darf das alles geben, aber wir sollten auf dem Weg sein, das auch zu heilen.
Aber da muss ich dir ein Feedback geben, das habe ich von dir gelernt, alles so anzunehmen, wie es kommt. Und auch wenn Schlechtes passiert ist, so anzunehmen, dann ist es halt so. Und ich schaue jetzt, dass ich das Beste draus mache. Das hast du mir damals bei unseren ersten Yoga-Einheiten doch vermittelt und das ist bei mir bis heute ganz, ganz tief verankert. Und so versuche ich es auch weiterzugeben und so habe ich auch angefangen, alles, was in meinem Leben kommt, anzunehmen. Und nicht immer, ich bin kein besonders geduldiger Mensch, mit mir selber vor allem nicht. Und abwarten zu können, bis es soweit ist und bis es kommt. Und das habe ich lernen müssen. Schmerzhaft manchmal. Aber ich habe es gelernt und jetzt nehme ich es einfach, wenn es kommt. Und das ist,
Das heißt,
ja.
du gehst heute ganz anders mit so Situationen um, die du nicht verändern kannst.
Ja.
Das ist cool. Das
Ja.
ist eigentlich eine riesen Superkraft.
Absolut,
Ja,
absolut.
weil es hat damit zu tun, sich nicht mehr von Ängsten oder
Ja.
von Worst-Case-Szenarien treiben zu lassen, sondern zu sagen, okay, ah, das ist jetzt so, ne, dann machen wir
Ja.
jetzt das Beste da
Ja.
draus. Ja, was, wenn es genau richtig ist?
Genau.
Ja.
Und das ist auch tatsächlich das Schwierigste für meine Mandanten, egal ob männlich oder weiblich, weil da immer die Frage kommt, also die wollen so Was-wäre-wenn-Szenarien durchspielen.
Ja.
Und die wollen, und ich sage dann auch immer, ich habe keine Glaskugel und ich kann natürlich das Verhalten der Gegenseite nicht beeinflussen. Und es ist unheimlich schwierig für die natürlich abzuwarten und das dann anzunehmen, wenn es soweit ist. Und ja. Ich verstehe es auch, sie wollen es schnell geregelt haben,
Ja.
aber schnell geht es halt nun mal nicht. Es braucht die Zeit, die es braucht.
Ja, also bei uns hat das auch lange gedauert. Ich hätte das auch
Ja,
nie gedacht, dass wir es
ich
mal das.
weiß, du warst auch nicht geduldig am Anfang
War gar nicht
und ich
geduldig.
habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wie ziehe ich hier den Zahn,
Ja,
ne? So.
wie ziehe ich hier den Zahn
Dass
sanft?
das jetzt lang
Ja,
dauert.
genau,
Ja,
genau.
ja.
Und das hätte ich mit Sicherheit, also ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt bei dir, aber das wäre mir leichter
Sehr gut.
gefallen bei jemandem, den ich sieze. Das wäre einfach viel, viel leichter gegangen. Und bei dir, ich habe dich so ein bisschen am Anfang in Watte gepackt und habe dir dann versucht, das so häppchenweise zu servieren, ja.
Ja, wir müssen das
Ohne dass du
etwas.
gleich irgendwie
Ja.
abspringst. Und das ist schon schwieriger, wenn du jemanden persönlich kennst.
Ja. Also ich kann dir nur sagen, ich finde, dass du das wirklich fantastisch gemacht hast. Also wir hatten die nötige Distanz in dieser Zeit, aber auch die nötige Nähe, die auch unsere vorherige Bekanntschaft, sage ich jetzt
Ja.
einfach mal, schon festgelegt hatte, gut balanciert. Also eigentlich fantastisch balanciert.
Doch.
Und das, ja, ich habe mich zu, also ich möchte es dir einfach auch sagen, ich habe mich zu jedem Zeitpunkt sowohl emotional wie auch fachlich wirklich aufgehoben gefühlt. Und das ist in so einer Phase, wo so vieles ins Wanken gerät, wo es eigentlich überhaupt nichts mehr gibt, was bleibt, so wichtig.
Das ist schön, dass du
Ja.
das sagst.
Und
Das freut mich.
ja, ganz wichtig. Und also, um da jetzt auch, wir kommen langsam zum Schluss. Es ist natürlich auch ein Anliegen für mich, dass ich Jacqueline vorstelle als Anwältin für Frauen oder auch für Männer, die sagen, ja, genauso jemand möchte ich gerne. Also ich weiß, du bist voll, das ist überhaupt keine Werbung. Also
Ja, alles
natürlich
gut.
ist es Werbung, aber du brauchst es
Ja,
nicht, weil du hast
ich.
so viel Arbeit. Und was ich mir wünsche, ist, dass die Jacqueline noch viel mehr Menschen bekommt, die vielleicht schon ein bisschen mehr Mindset mitbringen, wo es einfach schön ist,
Ja.
wo du einfach dein so dem, wie du bist, noch viel mehr bewirken kannst, sodass du deiner Mission noch viel gerechter werden kannst, mit der du eigentlich an das Jurastudium rangegangen bist, die ich
Ja,
ja erst
ja.
seit heute kenne.
Ja.
Weil die Welt können wir mit denen verändern, die zur Veränderung bereit sind. Und deswegen gerne kommt alle zu Jacqueline, die Welt verändern wollen, die es besser machen wollen und sich leider auf dem Weg auch vielleicht scheiden lassen müssen.
Ja, aber ich sehe es ja nicht als Scheitern. Es ist einfach eine Chance für einen Neuanfang und um selbst ein bisschen was aufzuarbeiten. Wenn man es so sehen kann, dann kann man sagen, ja, ich bin einmal glücklich geschieden und es ist okay so und wir verstehen uns jetzt besser als früher. Und das ist okay.
Ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwann an den Punkt komme. Das würde ich wirklich gerne so sagen, dass wir uns irgendwann besser verstehen wie jemals zuvor.
Ja.
Das ist jetzt noch nicht der Fall,
Das braucht
aber
Zeit.
das braucht Zeit. Und die Zeit, die kann ich uns allen geben.
Ja.
Jacqueline, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Also ich habe die Hauptstelle ist in Lauf.
Ja, Lauf an der Pegnitz,
Lauf
das
an
ist
der
so
Pegnitz, genau
Nürnberg.
zwischen Nürnberg und Pegnitz. Wir sind zwei Anwälte und ja, drei Angestellte. Und wir haben da auch Telefonkontakt. Also Telefonkontakt ist immer über Lauf.
Wie heißt die Kanzlei? Sag das nochmal ganz konkret.
Kanzlei Neukamm und Weber. Genau, die Internetseite ist auch www.neukamm-weber.de. Da findet ihr eigentlich alle Kontaktdaten. Und ich habe ein kleines Büro hier in Pegnitz, weil ich ja hier auch wohne. Und da treffe ich dann meine Mandanten hier in Pegnitz oder auch meinen Kollege, der Jens Weber, kommt dann hierher und trifft die Mandanten hier, die halt hier vor Ort sind.
Genau.
Und ja, tatsächlich bekomme ich eigentlich die ganzen neuen Mandate über Empfehlungen. Das läuft alles über Mundpropaganda. Und wir machen ein klein bisschen Werbung, aber eigentlich empfehlen die Leute, wenn sie positive Erfahrungen gemacht haben, empfehlen dich weiter.
Ja.
Und ja, gern melden, aber wir haben einen Vorlauf von 6 Wochen inzwischen, weil einfach schnell nichts mehr geht. Es sind zu wenig Anwälte tatsächlich. Das geht aber den Kollegen und Kolleginnen genauso. Wir sind zu wenig im Familienrecht und ja, es dauert eben so lange, wie es dauert.
Ja. Ja, also wer Kontakt braucht, wer jetzt auf der Suche ist nach einer wirklich richtig guten Anwältin mit ganz viel Herz und Bewusstsein, der ist bei Jacqueline Neukamm, ruft man absolut richtig. Und ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass wir uns jetzt so ein gutes Zeitfenster genommen haben, über so wichtige Themen zu sprechen. Auch, dass du den Mut hast, dich da jetzt mal so auf dieser Ebene auch hör- und sichtbar zu machen.
Ja,
Danke von ganzem Herzen.
gerne. Danke auch für deine Zeit.
Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Liked sie gern, teilt sie gern, gibt sie in die Welt raus. Es sind Worte, die gehört werden müssen in meinen Augen. Und danke fürs Zuhören.